Da weiß man gar nicht, worüber man zuerst reden soll. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Nazi-Partei NPD verboten gefährlich, schreibt der Spiegel. Dann ist zu lesen, Demonstranten legen Dutzende Brände in Athen. Das sind ja bürgerkriegsartige Zustände. Und wir haben einen Datenskandal, Löschung von Ermittlungsdaten. Was ist da wirklich passiert? Dann ist ein Oberbürgermeister abgewählt worden vom Volk, von seinen Städtern. Für welches Thema entscheiden wir uns? Ich begrüße recht herzlich Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, einen schönen Montag und eine schöne Woche. Ja. Sind ja fast tropische Temperaturen draußen.
Ja, kann man sagen. Obwohl Sie mir ja gesagt haben, dass Sie wissen, woher die Kälte kommt. Von Ihrem Geburtsort.
Ja, ich ist ja in der Nähe der Kara und der Barentssee, oben am Polarmeer. Und immer wenn das Eis zurückgeht, also die Nordkappe schmilzt, dann entsteht da oben richtig schönes Hoch und das zieht sich dann runter bis nach Europa. Dort oben hat es natürlich minus 40 Grad und hier bleiben noch 15 übrig. Aber das wird uns öfter mal passieren, offensichtlich in Zukunft.
Naja, gut, dass keine 40 ankommen, aber es ist ja schon mit den 15 Grad schon heftig genug.
Ja, heute ist ja schon tropisch fast.
Ja, das kann man sagen. Ja, aufgeheizte Stimmung, also wenn ich nach Athen gucke und die Bilder sehe, dann erinnert das ein bisschen an Bürgerkrieg.
Das kann man da aber auch gut verstehen. Ich meine, stellen Sie sich vor, über Nacht würde hierher jemand kommen und sagen, wir schrauben wieder die Arbeitslosigkeit auf 25% hoch. Ist ohnehin interessant, eine Parallele, sage ich mal, sich anzusehen zwischen dem, was im Osten vor 25, 22 Jahren passiert ist und jetzt dort. Ich glaube, was bei uns immer anders war, es gab noch eine Perspektive, es gab auch viel Hoffnung. Für viele Menschen gab es ja auch einen Neustart. Andere haben ihre Arbeit verloren, das wissen wir, wie bitter das ist. Also in der Summe hatten wir einfach eine bessere Situation. Ich vermute mal, in Griechenland muss man vor allem auch aufpassen bei all diesen schweren Einschnitten ins Soziale, dass man den Menschen immer noch die Hoffnung lässt, die gibt es im Augenblick nicht, das ist ein Fehler.
Da sagen ja selbst konservative Ökonomen, das untergräbt die Demokratie, dass im Grunde wirtschaftliche Entscheidungen über Regierung entscheiden und nicht mehr das Volk die Entscheidung trifft. Das ist, zumindest habe ich das von vielen Seiten gehört, dass die Demokratie damit in Gefahr ist?
Das ist sicherlich so, dass wenn diese Einschnitte nicht einsichtig sind und so schnell hintereinander kommen, wir müssen ja gleichzeitig beachten, bei den Renten lassen sich die Kürzungen sicherlich durchziehen, da kann der Staat die Hand drauf halten. Aber wenn die Reichen des Landes, die ja zum Teil das Geld verprasst haben, verschieben, auch auf deutsche Banken legen, auch in Deutschland Immobilien aufkaufen, man sagt ja, in Berlin gibt es einen Riesenboom, wo italienische und griechische Investoren plötzlich da sind. Das heißt, auf der einen Seite sollen wir alle gemeinsam und vor allem auch die Rentnerin in Griechenland das Land retten. Und auf der anderen Seite diejenigen, die an den Verhältnissen ganz gut verdient haben, beteiligen sich nicht daran. Das ist eine Schieflage, wir müssen aufpassen. Es kann in Griechenland beginnen, woanders weiterkrachen. Also das ist nicht gut.
Man könnte mal sagen, dass in Duisburg die Demokratie noch funktioniert. Hätten Sie erwartet, dass Sauerland abgewählt wird?
Ja, ich bin eigentlich davon ausgegangen. Die Stimmungslage war schon so, auch sehr kurz nach den tragischen Ereignissen. Das wird sicherlich in Zukunft immer mal passieren. Hier geht es ja auch nicht nur um die Entscheidung von Herrn Sauerland, da kann man sich jetzt streiten, ob er direkt daran beteiligt war. Er hat natürlich die politische Verantwortung für die Zeit und für das, was damals in der Stadt geschehen ist, getragen. Und die Menschen suchen natürlich auch nach Symbolen. Das heißt, auch wenn er selber sich nicht hätte dahinstellen können und die Leute richtig dirigieren, wollen sie sehen, dass jemand auch sagt, ja okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Und diese Art hatte der Herr Sauerland nicht. Der hat bis zuletzt sehr bockig auf die ganze Situation reagiert. Und insofern hat sich dann auch dieser Druck auf ihn kanalisiert. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass es auch manchmal tragische Ereignisse gibt, wo die Menschen zwar beteiligt sind, aber nichts dafür können, dass wir nicht aus Stimmungslagen heraus einfach auch andere Menschen wiederum mit reinziehen.
Der BKA-Präsident, der sagt, wir haben keine Fehler gemacht, die Beweise sind nicht vernichtet worden, da sagen wiederum andere Dinge und selbst der Innenminister macht sich Sorgen. Es geht um den Vorwurf der Vertuschung wegen gelöschter Handydaten. Wie sehen Sie die ganze Situation? Wird das hochgebauscht oder haben wir tatsächlich ein Problem der Ermittlungsbehörden?
Ja, wir haben sicherlich ein Problem der Ermittlungsbehörden. Wir sehen ja, wie das alles Ende der 90er Jahre in Thüringen passiert ist. Da können wir uns gerade in Thüringen hier nicht rausreden und wir haben auch die Befürchtung, dass ein Teil der Behörden, aus welchen Gründen auch immer, viel dicker in die Sache verstrickt ist, als wir es, sagen wir mal, gerne hätten. Das heißt, dass man V-Leute dort hatte, dass man zum Teil auch merkwürdig handelte, weil es noch andere Interessen gab. Wir wissen bis auf den heutigen Tag nicht, was nur Frau Zschäpe da zu sagen hat oder nicht zu sagen hat, ob sie vielleicht selbst ein V-Mann gewesen ist. Also all das stärkt natürlich dann auch die Verschwörungstheorien, die an dieser Stelle sicherlich auch guten Stoff haben. Also sie sind nicht nur aus der Luft gegriffen. Und insofern, wir beide können es nicht entscheiden, auch die Zuhörer nicht. Ist da was verschlammt worden, ausschließend tun wir es inzwischen nicht mehr. Allein dieser Zustand muss ja bedenklich sein.
Da gibt es ja nun eigentlich Untersuchungsausschüsse, die hoffentlich Aufklärung bringen und Transparenz, dass dann klar ist, wer eigentlich Verantwortung dafür trägt.
Meine Erfahrung mit den Ausschüssen ist nicht immer nur eine gute, wenn ich die letzten 20 Jahre in Thüringen nehme, wenn da so ein Parlamentsausschuss eingerichtet worden ist, das war angeblich die schärfste Waffe der Opposition, dann zog sich etwas über Jahre hinweg. Natürlich müssen da viele Akten gewälzt werden, man muss es sich genau anschauen, dann kriegt man zum Teil die Auskünfte nicht, darüber gibt es ja auch jetzt Unmut. In der Summe entsteht eine Situation, dass über Wochen und Monate ein Thema verschleppt ist und dann am Ende allen so zum Halse raushängt, dass es gar niemand mehr interessiert. Das ist wohl auch der Sinn solcher Ausschüsse manchmal.
Am 23. Januar haben wir über das Internet gesprochen, dass es in Gefahr ist. Jetzt ist das Thema wieder ganz oben. Am Samstag sind viele Tausende, überraschenderweise Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Und es waren nicht nur Anhängerinnen und Anhänger der Piratenpartei, sondern Menschen, die sich Sorgen ums Internet machen. Die sagen, wenn die Provider tatsächlich kontrollieren, Zensur betreiben und in der Lage sind, Internetanschlüsse abzuschalten, dann ist das freie Internet in Gefahr. Hat Sie das überrascht, dass doch so viele Menschen trotz der Kälte auf die Straße gegangen sind gegen das ACTA-Abkommen?
Nein, ich glaube auch die Symptome, dass die Piratenpartei überhaupt so einen Erfolg hat, auch in Deutschland, und die Geschichte passen ja gut zusammen. Also normalerweise, wenn Sie vor 20 Jahren gesagt hätten, wir gründen eine Partei, die Piraten heißt, hätte man hier sie ausgelacht wie bei der Bierunion oder bei der Sexpartei und hätte sich, sage ich mal, nicht damit beschäftigt. Das ist heute eine andere Zeit. Die Menschen leben sehr stark mit dem Internet und vom Internet, haben sich auch zum Teil bequem eingerichtet. Man holt sich vieles dort raus, was man sonst normalerweise für viel Geld bezahlen müsste. Also hier gibt es eine richtige große Auseinandersetzung um Interessen, um sehr, sehr viel Geld. Es geht um Milliarden. Und insofern ist es ganz gut, dass das zivile Ungehorsam noch existiert, dass man nicht von vornherein den Durchgriff, genehmigt für all diejenigen, die nur Geschäfte machen wollen. Gleichzeitig, wenn wir beide einen tollen Einfall haben das wird im Internet nun einfach verscherbelt von irgendjemandem, der damit nichts zu tun hat, dann wird man uns auch beide nicht freuen.
Das heißt, die Vermarktung und die Verwertung ist ein Thema. Andererseits ist ja die Entstehung dieser Abkommen und dieser Gesetze ja auch interessant, dass es hinter verschlossenen Türen die Expertengruppen nicht gehört worden sind und es versucht wurde, von den Lobbygruppen durchzupeitschen. Und mit diesem Protest hat man nicht gerechnet.
Das ist gut so, weil ich glaube, der ganze Lobbyismus, wenn er klug ist, ganz anders arbeitet inzwischen. Das ist der alte Stil. Das heißt, nicht mal ein Schein der demokratischen Mitsprache der Betroffenen wird zugelassen. Das ist gut, dass man sagt, so geht es nicht, meine Herrschaften. Ich hoffe, das waren auch die anderen. Es gibt ja ganz andere große Lobbygruppen, Energiekonzerne beispielsweise, andere Chemie, die sagen wir, auch gerne im Verborgenen die Dinge machen und die jetzt aufgeschreckt werden. Man kann es nur hoffen.
Ja, man kann es nur hoffen, und die Mobilisierung läuft ja eben über das Internet relativ einfach. Da ist es schon unproblematisch, eine Demo zu organisieren.
Wenn das Interesse dafür da ist, wenn Sie manchmal die Zusammenkünfte von jungen Leuten sehen aus irgendwelchen nichtigen, unsinnigen Anlass, Flashmob und andere Sachen. Ich habe das mal am Brandenburger Tor erlebt, da kamen plötzlich junge Damen alle mit Kissen an. Dann packten die ihre Kissen aus, rissen sie auf und beschossen sich mit dem Inhalt. Im Nu war das Brandenburger Tor im Juni zugeschneit. Ich sage jetzt mal, es gibt diese Spaßform, aber es gibt auch sehr vernünftige Dinge. Wir schauen ja, die ganzen revolutionären Ereignisse ums Mittelmeer herum in den arabischen Ländern wären ja ohne Internet auch nicht machbar. Und früher hätte das Assad-Regime einfach die Menschen haben's zusammengeschossen und nie hätten wir etwas Richtiges davon erfahren, höchstens 14 Tage später mal eine Nachricht. Jetzt kommen die Bilder, wir können nicht immer die Quellen nachprüfen, das ist im Internet eine gefährliche Geschichte, also nicht alles glauben, was da kommt. Aber in der Summe haben wir schon den richtigen Eindruck, dass da etwas passiert, Menschenrechte verletzt werden und wir was tun müssen. Also insofern ist das Internet gar keine Frage, eine große Geschichte.
Und das hat unser Leben natürlich nachhaltig verändert. Wir werden auch nächste Woche wieder reden, vielleicht auch wieder über das Internet. Und über das Internet kann man uns auch nachhören.
Ja, und da kommt ja der Kommunalwahlkampf immer näher. Wir müssen ja auch ein bisschen über Erfurt reden. Da ist irgendeine Rankingliste, wo wir wieder nicht sehr gut abgeschnitten haben. Oh. Aber da sollte man entspannt sehen. Ich kenne diese Rankinglisten, die gehen hoch und runter, je nachdem, wer sie bestellt hat.
Dann tun wir das so und sprechen nächste Woche mal über den Kommunalwahlkampf, was uns da erwartet am 22. April und am 6. Mai dann zur Stichwahl möglicherweise. Ich bedanke mich bei Sergei Lochthofen, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und danke fürs Gespräch.
Jawohl, ich wünsche den Zuhörern auch eine schöne Woche.
Tschüss. Auf Wiedersehen.